Herr Bürgermeister, lieber Herr Sandig, meine Damen und Herren, gestatten Sie mir eine persönliche Vorbemerkung. Ich habe es mir zur Übung gemacht, in jedem Jahr einmal etwas zu tun, was mich fordert und was außerhalb meiner eigentlichen politischen Arbeit liegt, mich also jedes Jahr an eine Aufgabe zu machen, die nicht unbedingt in meinen Aufgabenbereich gehört. Und deshalb bitte ich Sie, das, was ich Ihnen heute Abend vortrage, zu verstehen als die Übung eines politisch tätigen Menschen, die mindestens für ihn gut, hilfreich und fruchtbar war, auch wenn sie es für sie möglicherweise nicht in gleichem Maße sein sollte. Ich soll sprechen über Hans-Henny Jahn als Ökologen und Kämpfer für den Frieden. Wer hinter den Gestalten und dem Geschehen der Romane oder Dramen Hans-Henny Jahns das geistige oder auch politische Gesicht des Autors suchen wollte, und zwar ohne seine Biografie zu kennen, der würde schwerlich auf den Gedanken kommen, Jahn sei Pazifist gewesen. Die Menschen, die uns im bekanntesten Drama Jahns, seiner Medea, begegnen, sind alles andere als friedlich. Sie gehorchen ihren Trieben und sie zerstören sich, wo der Trieb des einen die Verwundung des anderen bedingt. Die wilde, rachsüchtige Grausamkeit der von Jason gedemütigten Medea entzieht sich unseren moralischen Kategorien und sie soll sich unseren Maßstäben entziehen. Jason betrügt den Sohn, für den er als Brautwerber auftritt, indem er die Braut zu seiner Frau macht, und die Schwarze, bei Jahn im Gegensatz etwa zu Grillparzer, schwarze Medea tötet ihre beiden Söhne, um Jason für seine Treulosigkeit zu bestrafen. Wer würde hinter dem Vulkan zügelloser Emotionen, in den Jahn uns hier blicken lässt, weit über seine Vorlage hinaus, den Pazifisten vermuten? Im Roman Perugia entzieht sich Signe nach der Hochzeit ihrem Mann Perugia nicht, weil er gemordet, sondern weil er den Mord geleugnet hat. Zitat: Du hast mich belogen, du hast Thorstein Heuer erschossen, du hast es geleugnet, ohne triftigen Grund. Und der Erzähler kommentiert: Nicht den Mörder verachtete sie, den Lügner. Hatte sie ihm doch gebeichtet, dass sie dem Blutbefleckten sich nicht versagen würde. Die Welt Jahns ist keine Welt des Friedens, sondern des Kampfes, des Tötens, des Leidens, des Mordens. Eine Welt, in der elementare Leidenschaften aufeinanderprallen, in der Zeugen und Töten, Begehren und Morden, Liebe und Tod als Naturereignisse sich entsprechen und oft ohne Rücksicht auf das, was der Bürger guten Geschmack nennt, dargestellt werden. Ethische Kategorien kommen bei Jahn eher da ins Spiel, wo nicht die Triebe, sondern der Geist des Menschen sich auslebt. Also wo gelogen, aber auch da, wo erfunden, konstruiert, rationalisiert, geherrscht, ausgebeutet wird. Es scheint auch weder auf den Ökologen noch auf den Pazifisten zu weisen, wenn Jahns Dichtung mit einer Beharrlichkeit ohnegleichen um ein Thema kreist, das seit der Barockdichtung im 17. Jahrhundert selten so unerbittlich, so direkt, so grell ins Bild kam wie bei Jahn. Ich meine den Tod. Vom ersten Drama Pastor Ephraim Magnus, von diesem Drama an reibt Jahn sich wund an der Realität des Todes, und zwar in einer durchaus barocken Weise. Die Feier des pulsierenden Lebens wird gestört, in Frage gestellt, zunichte gemacht, aber eben auch angefacht, trotzig gesteigert durch den Sensenmann, durch Bilder des Todes, die uns nichts ersparen. Und so gesteht der Pastor, Zitat, auf dem Kirchhof verwesen die Leiber in Reih und Glied, und wenn die Grabzeit abgelaufen ist, sind sie wirklich ganz Erde und Wasser, nur noch ein Schädel manchmal oder ein Knochen blieb, der schon zerbarst und noch stank. Seit ich Prediger ward, wälze ich diese platte Angst vor dem Verwesen, und ich kann sie nicht von mir tun. Zitat Ende. Es ist schon des Nachdenkens wert, warum ein Mann, dessen ganze Dichtung im Sog des Todes stand, so kompromisslos gegen den Atomtod gefochten hat. War denn Jahns Dichtung nicht doch das, was Erich Fromm später nekrophil, todessüchtig, todesverfallen nannte? Ehe wir eine Antwort auf diese Frage suchen, tun wir gut daran, dem Bild des Menschen nachzuspüren, das Jahns Schaffen zugrunde legt. Zuerst und vor allem ist für Jahn der Mensch Teil der Natur. In der Erzählung vom schönen Taucher, den eine Schiffsschraube zerfetzt, aus der Niederschrift Gustav Anias Horn, sagt jener geheimnisvolle Alte, auf dessen Seziertisch der entstellte Kadaver des Tauchers landet, Zitat, vom Samenerguss der Väter bis zur Fäulnis, das ist unser Weg. Eine große moralische Menschheit widerspricht mir, sie muss widersprechen, sie ist nicht mutig genug, nur ein Teil der Natur zu sein. Zitat Ende. Schon 1930 sagt Jahn in einem Aufsatz zum Thema der Dichter und die religiöse Lage der Gegenwart mit aller wünschenswerten Zuspitzung, Zitat, wir erkennen bei einigem guten Willen, dass wir als Mensch geschaffen eine Art Fleisch, ein Geistzweig des Protoplasmas. Und wenn der Erzähler über den dunkelhäutigen Taucher ausruft, welch ein Tier, so fügt er, um keinerlei Missverständnis über die Wertung dieses Ausrufs aufkommen zu lassen, sofort hinzu, was für ein herrliches Menschentier. Wen das herrliche Menschentier an Nietzsches blonde Bestie erinnern sollte, der ist gut beraten, wenn er einige der unzähligen Stellen in Jahns Werk nachschlägt, wo von Tieren die Rede ist. Es gibt ganz wenige Autoren, denen Tiere so zentral wichtig waren. Und wie dies für das Werk Jahns gilt, so gilt es auch für sein Leben. Im Tagebuch vom 23. Dezember 1934 erfahren wir etwas von seinem unmittelbaren Verhältnis zu Pferden, mit deren Züchtung er damals von den Nazis vertrieben sein Brot verdiente. Zitat, Trotz der Kürze meiner Anwesenheit und der Unzulänglichkeit meiner Liebesbeweise sind die beiden Stuten, Mira und Lise, in Eifersucht gegeneinander entbrannt. Auch der Wallach Christian ist mit von der Partie. Und es ist kein Zweifel, ihre Äußerungen beziehen sich auf mich. Sie geraten außer sich, wenn ich in den Stall komme und das eine oder andere Tier streiche. Trete ich zu Mira, versucht die Lise, durch den freien Teil der Box mit den Hufen zu schlagen, und Mira spart im umgekehrten Falle nicht damit, ihre Hinterfüße kräftig spielen zu lassen. Zitat Ende. Hier stehen Tier und Mensch auf einer Ebene. Nicht, weil sich der Mensch tierisch benähme, sondern weil auf die Zuwendung Jans hin die Pferde so reagieren, wie es Menschen tun. Kinder etwas weniger verdeckt als Erwachsene. Der Gefühlsausdruck der Mira oder der Lise unterscheidet sich von menschlichen Gefühlsäußerungen allenfalls durch Direktheit, Ungebrochenheit, man könnte auch sagen Ehrlichkeit. Kein Wunder, dass Jan nicht in der Nähe zum Tier, sondern in der Ferne vom Tier die Gefährdung des Menschen erkennt. Im Bornholmer Tagebuch vom 17. August 1945, also kurz nach dem Massaker von Hiroshima, schreibt Jan, Zitat, und so wird denn der Tag kommen, wo der Mensch verschwindet, weil er aufgehört hat, sich zu den Tieren zu rechnen. Und er ist ein Tier, kein sehr sympathisches. Zitat Ende. Kein sympathisches Tier ist der Mensch vor allem deshalb, weil er sich an seinen Mitgeschöpfen vergeht. In seinem Weihnachtsappell für das Recht der Tiere 1956 sagt Jan, Zitat, die Pforte eines abstrakten Himmels wurde vor dem Tier zugeschlagen. Es wurde von der Gnade ausgeschlossen. Es galt nur als Gerät des Menschen. Die Gesamtheit des Lebendigen wurde in nützlich und unnütz geschieden. Das angebliche Recht des Stärkeren wurde mit einer Brutalität ohnegleichen gehandhabt. Gewehr und Spritzen wurden als Schöpfungsrechte im absoluten Sinne gehandhabt. Die Diktatur des Menschen gegen die Schöpfung wurde eingerichtet. Zitat Ende. Der Mensch ist also für Jan zuerst einmal das Tier, das seine Diktatur gegen alle übrigen Geschöpfe errichtet hat. Man könnte auch sagen, das Unfairste der Tiere. Wenn dies Biologismus ist, dann eine von ganz besonderer Art. Aber er könnte sehr wohl auch zu ethischem Zynismus führen. Daher ist Jan uns eine Antwort schuldig auf die Frage, worin denn nun positiv der Mensch sich vom Tier unterscheide, was für ihn das Humanum sei, das uns Menschen, Tiere von anderen Tieren unterscheidet, zumindest unterscheiden kann. Jan findet dieses Humanum nicht im Geist, nicht im Denken, in Technik und Wissenschaft. Sie verführen den Menschen zur Hybris, lassen ihn das Maß verlieren. Nicht die Fähigkeit zum Denken begründet nach Jahren Menschlichkeit, sondern die zum Fühlen, zum Mitfühlen, zum Mitleiden. Der Mensch kann sich über jenen erbarmungslosen Kampf ums Dasein erheben, der sich in der Natur abspielt. Er kann nämlich im Gegensatz zum Tier gerecht, einfühlsam, ja sogar barmherzig sein. Er hat Herz. Ein Schlüsselwort bei Jan. Und der Jammer ist, und das Wort stammt aus dem Jahr 1930, Zitat, neben den Wundern der Technik können die Wunder des menschlichen Herzens offenbar nicht bestehen. Die Wunder des Herzens, das ist nicht Sentimentalität, das will sagen, der Mensch ist das Tier, das auch der mitleidenden, erbarmenden Liebe fähig ist. Und daher ist für Jahn Herzlosigkeit gleichbedeutend mit Unmenschlichkeit. Wer so empfindet, ist übrigens auch immun gegen den Biologismus des Nationalsozialismus. Und Jahn war dies. Ich selbst habe als knapp 18-jähriger Soldat 1944 den damaligen Chef des Ersatzheeres Heinrich Himmler zu uns jungen Soldaten sagen hören: Mag sein, dass wir grausam sind, aber die Natur ist auch grausam. Jahn hätte gesagt, es stimmt, in der Natur gilt fressen und gefressen werden. Es stimmt, wir sind Naturwesen, genauer gesagt, wir gehören zu den Tieren. Aber Menschen sind wir dadurch, dass wir dieses Gesetz des Fressens und Gefressenwerdens durchbrechen können, durch unsere Chance, nicht grausam, sondern sogar barmherzig zu sein. In einem Brief aus dem Jahr 32 schreibt Jahn den nicht ganz leicht zu deutenden Satz. Und es gibt viele nicht ganz leicht zu deutende Sätze bei Jahn. Zitat: Der Nationalsozialismus hat nun biologische Gesichtspunkte seinen Geistausdeutungen unterlegt, die notwendigerweise früher oder später in eine entsetzliche Katastrophe führen müssen. Man kann nicht den nationalen Gedanken hochhalten, wenn es Giftgase gibt. Geistausdeutungen, das sind wohl die ideologischen Versatzstücke des Nationalsozialismus, also die vielen Anti-Haltungen wie Antisozialismus, Antiliberalismus, Antisemitismus. Und dazu gehört natürlich auch ein nationalistischer Imperialismus. Dem allem, meint Jahn, hat man einen primitiven Biologismus oder besser Darwinismus unterlegt. Aber in einer Welt, in der es Giftgase gibt, in der also die Vernichtungstechniken rapide vorangetrieben werden, also schon längst vor der Atombombe, kann dies nur zur Auslöschung von Leben führen, und zwar nicht nur von menschlichem Leben. Wer es also mit dem Naturwesen Mensch gut meint, kann sich auf diese Art Biologismus nicht einlassen. Jahn findet die letzte Ursache narzisstischer und anderer Barbarei nicht da, wo wir sie meist zu finden meinen. Er macht sie nicht dingfest da, wo wir uns zu wenig, sondern da, wo wir uns zu weit vom natürlichen, sinnlichen entfernt haben. So behauptet er schon 1924 in einer Kritik der Gotik, über die Fachleute sicher streiten könnten, Zitat: Mit der Gotik begann die Sichtbarwerdung der Entwicklung Europas, seine Entsinnlichung, begann der Gedanke, das Gefühl an sich, die Spaltung in Leib und Seele sich zu verbreiten. Gott ward in seine Himmel verscheucht, verwiesen, die Geister in eben diese Himmel und der Leib in ein Loch. Der Geist, der sich vom Sinnlichen trennt, verliert sein Maß und wird unmenschlich, und der in ein Loch verstoßene Leib revoltiert zwar vergebens, aber nicht ohne fatale Wirkungen. Eine Folge davon waren nach Jahn die Hexenprozesse. Zitat: Es wäre bei einer wahrhaft sinnlichen Einstellung des europäischen Menschen nicht möglich gewesen, dass die Hexenprozesse des ausgehenden Mittelalters solche barbarische Wildheit erlangt hätten. Undenkbar, dass die Zerstückelung des Leibes, das Bereiten von Qualen im Mittelpunkt aller Prozesse gestanden hätte. Die Achtung vor dem Leib, der Gedanke, dass auch ihm etwa eine Heiligkeit anhaften könne, bestand nicht mehr. Es mag mehr den Literarhistoriker, auch den in mir, als uns die Frage faszinieren, ob vielleicht die barbarische Wildheit, die manche Kritiker in Jahns Werk finden, wie er sie in der Gotik gefunden hat, ob diese barbarische Wildheit im Jahnschen Werk vielleicht doch nicht nur Protest gegen ein geschichtliches Erbe war, sondern auch ein Zeichen dafür, wie er noch in der Revolte gegen dieses gotisch-christliche Erbe in eben diesem Erbe gefangen blieb. Vielleicht ist in ihm doch noch mehr Geist von dem Geist, den er bekämpft, mehr als ihm lieb ist und mehr als er sich je hat eingestehen können. Für uns ist wichtig, dass Jahn die Grausamkeit der Moderne zuerst darin begründet sieht, dass durch die Spaltung von Leib und Seele der Leib von Gott und allen guten Geistern verlassen, den Perversionen eines leibfernen Geistes ausgeliefert wurde. Der Leib wird zum Material des Geistes degradiert. Der leibferne Geist vollbringt zwar ungeahnte Leistungen, zumal in der Naturwissenschaft, aber diese Errungenschaften kehren sich gegen den Menschen und zerstören ihn. 30 Jahre nach seiner Kritik an der Gotik zitiert Jahn einen Zettel aus dem Nachlass Leonardo da Vincis, auf dem in Spiegelschrift steht, Zitat, die Erkenntnis, die nicht durch die Sinne gegangen ist, kann keine andere Wahrheit erzeugen als schädliche. Ich wiederhole, die Erkenntnis, die nicht durch die Sinne gegangen ist, kann keine andere Wahrheit erzeugen als schädliche. Es wäre wiederum nicht unsere, sondern des Literarhistorikers Sache, von hier aus der Frage nachzugehen, ob nicht auch Goethe ganz ähnliche Sorgen hatte wie Leonardo und wie Hans-Henny Jahn. Uns obliegt es, den Wirkungen jener entsinnlichten Erkenntnis nachzugehen, wie Jahn sie sah. Die Erkenntnis, die nicht durch die Sinne ging, machte den Menschen zum Herrn über die Schöpfung, aber eben zu einem Herrn, der schlimmer war als die Sklavenhalter der Antike. Der Sklaven war bei aller Härte darauf bedacht, die Arbeitskraft und die Gesundheit des Sklaven zu erhalten. Für den Menschen wurde die Schöpfung einfach zum beliebig verfügbaren Material, solange bis sie nun anfing, dem Menschen ihren Dienst zu versagen. Die folgenden Sätze stammen aus dem Jahr 1930, aus dem Aufsatz über den Dichter und die religiöse Lage der Gegenwart. Ein halbes Jahrhundert später wirken sie prophetisch. Zitat: Wir sagen das Wort Schöpfung. Das ist nicht nur der Mensch, nicht nur unsere Heimat. Neben der Erdkugel, der Sternenhimmel, neben dem Menschen, die Tiere, die Pflanzen, die Dinge, die Trennung von Herr und Knecht haben wir fürchterlicher ausgedehnt gegen die Tiere. Ganze Tierrassen wurden hingeschlachtet, wie die des Wales um des Tranes willen. Nicht mit Hilfe natürlicher Kräfte, sondern Kraft gewisser Privilegien, mittels Geräten, Maschinen. Wir können uns den Menschen ohne seine Instrumente nicht denken. Seine Überlegenheit ist daran geknüpft. Zitat Ende. Vielleicht halten wir hier kurz inne. Es ist also das Privileg des Menschen vor den Tieren, dass er Geräte, dass er Technik hat. Aber wie es mit den Privilegien so geht, sie werden missbraucht gegen die, die ohne Privilegien zu leben haben. Und die Wunder des menschlichen Herzens können es eben nicht aufnehmen mit den Wundern der Technik. Jahn fährt fort, Zitat, er, der Mensch, ist mächtig nur als Maschinenmensch. Er ist der Herr der Erde nicht wegen versprochener Rechtstitel, sondern weil er gewalttätig ist. Die Rechtstitel sind hinterher erfunden. Mit den Rechtstiteln ist wohl auch und vor allem der Schöpfungsbefehl aus der Genesis gemeint: Machet euch die Erde untertan. Und Jahns leidenschaftliche Gegnerschaft gegen die Kirchen hat weniger mit der Gestalt Jesu Christi zu tun als mit diesem Schöpfungsbefehl und seiner Interpretation durch die Christenheit. Heute wissen auch die meisten Christen, es war und ist schlimm, wie Christen unter Hinweis auf die Genesis ihre und anderer Leute Gewalttätigkeit gegen die Schöpfung legitimierten und noch legitimieren. Es ist eines der düsteren Kapitel der Kirchengeschichte, wie spät und dann übrigens von anderen aufgescheucht die Theologen begonnen haben, ihr Verhältnis zur Schöpfung kritisch zu reflektieren. Theologie der Schöpfung war gerade in den Jahrzehnten kein Thema, als der Mensch mit aller Macht daran ging, die Schöpfung zu erschöpfen. Jan hat auch damit recht, dass er eine Verbindungslinie zieht von der Degradierung der Natur zur Degradierung der noch als Teil der Natur empfundenen Menschen im südlichen Teil der Erde. Die Kolonialgeschichte konnte wohl nur so unsäglich grausam werden, nachdem alles Natürliche, also auch der Naturmensch in Afrika oder Amerika, zum verfügbaren Material des europäischen Menschen erniedrigt worden war. Der christliche Europäer durfte ihn jagen, fangen, umbringen oder sich dienstbar machen, wie jedes andere Tier und jede andere Sache auch. Kein Wunder, wenn Jan schon vor mehr als 50 Jahren meint, Zitat, das Zukünftige müsse jeden, der die Gabe des Voraustastens hat, mit tiefer Sorge erfüllen. Aber eben nicht nur, weil der Narzissmus sich breit machte, der sicher alles Gefährliche in sich zu bündeln wusste. Nein, der europäische Mensch, womit Jan natürlich auch seinen Abkömmling, den amerikanischen Menschen meint, ist auf einem Irrweg. Zitat, der europäische Mensch, Zitat aus dem Jahr 32, hat keine allgemeine Weltweisheit erfunden, die den Nachbarn ungeschoren lässt. Eine sehr einfache, aber doch sehr eindrucksvolle Formulierung. Gemeint sind wohl nicht nur die menschlichen, sondern alle natürlichen Nachbarn. Und Jan fährt fort, er, der europäische Mensch, ist an der Lehre vom zweckmäßigen, nützlichen gescheitert. Sein Ich ist in ein Missverhältnis zum All geraten. Er hat dem Abstrakten der Organisation, der Spezialisierung, der unsinnlichen Tätigkeiten die Freiheit und Tugend selbst des eigenen Körpers geopfert und die Landschaft, in der er haust, die Natur, vor die er gestellt wurde, verwüstet. 1932. Zitat Hitler. Weil der europäische Mensch in ein Missverhältnis zum All geraten ist, weil er keine Weltweisheit gefunden hat, die den Nachbarn ungeschoren lässt, ist er dabei, sich und seine Welt zu vernichten. Und all das, was er erfunden hat, um besser leben zu können, all das Zweckmäßige, Nützliche, alle Spezialisierung und Organisation wird ihm nun mehr schaden als nützen. Und so war Jan einer der ersten Kritiker dessen, was wir heute wohl technokratisches Denken und Handeln nennen würden. Vor genau 60 Jahren schrieb er, mir ekelt vor der Konstruktionssucht des Europäers, die ein ungeheures System des Raubbaus entwickelt hat. Einem Moloch, in dem die Leiber von Mensch und Tier, ihre Sinne, ihre Sinnlichkeiten, die Güter dieser Erde, Steine, Erz, Minerale verbrannt werden, um Gott zu höhnen, der machtlos fern, verbannt in seine Himmel, den Untergang seiner Schöpfung erkennen muss. Das bezog sich damals zwar auf gotische Baukunst, aber eben nicht nur darauf. Denn hier lässt sich fugenlos anschließen, was Jahr 1947 und auch da ohne große Wirkung vorzubringen hatte. Zitat: Es gibt keinen Zweig menschlicher Betätigung, der nicht von der Lüge durchsäuert wäre, von der Lüge des Fortschritts, des Wohlstands, der nationalen Verteidigung, der sozialen Fürsorge, der Hygiene, der Gerechtigkeit und Wissenschaft. Das ist nun in der Tat eine höchst verwunderliche Zusammenstellung. Und wir wundern uns nicht über die vielen, die dies nur mit irritiertem Kopfschütteln quittieren konnten. Was verbindet Sozialfürsorge und nationale Verteidigung, Gerechtigkeit und Hygiene? Wir würden es heute vielleicht die Manie der Machbarkeit nennen. Den Willen zu machen, ohne zu wissen, wofür dieses Machen letztlich gut ist. Machen heißt fortschreiten, nur leider bleibt unklar, wohin. Dies wird deutlich in dem, was Jahn anschließend über die Wissenschaft sagt. Sie sei ein, Zitat, weitläufiges Kontorhaus, da merkt man den Hamburger, das ist ein weitläufiges Kontorhaus mit vielen Korridoren, Treppen und unzähligen Zimmern, in denen Spezialisten an der Arbeit sind, die sich jede Gewissensprüfung abgewöhnt haben, die nicht mehr wissen, was sie tun, deren moralischer Maßstab aus einer Reihe von angelernten Sätzen besteht, die lebendige Tiere sezieren, neue Krankheitskeime züchten, um sie bei Machtkämpfen gegen sogenannte Gegner auszustreuen, radioaktiven Staub erfinden, um ganze Länder zum Aussterben zu bringen, immer vollkommenere Mordmaschinen, um das Feuer der Höllen und Sonnen gegen Fleisch anzuwenden. Zitat Ende. Wir können fast alles und wir machen es auch, und zwar mit dem Pathos des Fortschritts. Aber wir haben den ethischen Kompass für unser Tun verloren. Technokratisch ist fast alles machbar, aber wer denkt darüber nach, ob wir auch dürfen, was wir können? Die Menschheit in den Industrieländern entfaltet eine nie gekannte Dynamik, über der das Ziel sich verflüchtigt, auch wenn die Lüge des Fortschritts, Zitat, für alles herhalten muss. Wieder ein längeres Zitat. Alle Hindernisse reißen wir nieder, schlagen tot, rotten die Landschaft aus und ersetzen sie durch die sehr fragwürdige unserer Eisenkonstruktion. Das ist unsere biologische Wirkung nach außen. Ersichtlich vollendet sich eines Tages der Weg, ohne dass vorher eine Katastrophe geschah, wird die ganze Erdschöpfung nur einen Namen tragen, Mensch. Wie die egozentrisch Frommen nur einen Gott haben, Ebenbild des Menschen. Und neben dem Menschen wird nichts sein, kein Tier, keine Pflanze, nichts als grauenvolle Verlassenheit, die Mensch heißt, der alles geopfert wurde, die ganze lebendige Erdschöpfung zumindest, und der sich von synthetischen Nahrungsmitteln nährt und synthetischen Genüssen frönt. Was hier vor 50 Jahren niedergeschrieben wurde, hört sich so an, als wäre so etwas wie synthetisches Menschenleben abseits jeder Natur möglich. Als sei die Zerstörung der Natur nicht auch die des Menschen. Später hat Jahn dieses Missverständnis ausgeschlossen. 1956 spricht Jahn von der Opferung des Menschen im Namen des technischen Fortschritts. Sicher ist Jahn kein Meister der ökonomischen Analyse. Er sieht zwar sehr genau, welche Funktion etwa die Reklame hat beim Wettlauf nach der synthetischen Plastikwelt. Er kann sehr wohl wirtschaftliche Interessen erkennen, zumal da, wo er selbst tätig ist, nämlich in der Landwirtschaft. Und wo er politisch, und er war politisch, soweit er sich überhaupt einordnen lässt, sicher ein Mann der Linken. Aber er findet die Gefahr nicht nur im System, also in den Gesetzen der Kapitalverwertung. Entsetzt berichtet er, in Kopenhagen habe ihm ein überzeugter Kommunist erklärt, Zitat, ein vorläufiges Ziel der Menschheit müsste es sein, alle schädlichen Tiere auszurotten und die nützlichen sich restlos dienstbar zu machen. Das hätte natürlich genauso gut ein überzeugter Kapitalist sagen können. Jedenfalls so kritisch Jahn dem gegenübersteht, was wir kapitalistisches System nennen, so wenig erhofft er sich das Heil vom Wechsel der Systeme. Dazu ist auch der Kommunismus für ihn zu sehr ein Produkt jenes europäischen Menschen, der sich selbst zerstören muss, weil er das Natürliche entgeistet, zum toten Material erniedrigt hat und darüber in ein Missverhältnis zum All geraten ist. Vielleicht werden kommende Generationen noch deutlicher sehen als wir heute, wie sehr das Sowjetsystem ein Kind Westeuropas war, wie vollständig der Kommunismus befangen blieb in den Denkformen des westlichen Industrialismus. Ist wohl auch der Grund dafür, dass dort trotz Revolution keine neue eigenständige Kultur wachsen konnte. Der Drang zur Selbstzerstörung ist für Jahn viel älter als die Atombombe. Aber durch die Bombe ist deutlich geworden, wie weit wir es auf dem Weg der Selbstvernichtung schon gebracht haben. Die Bombe ist die Konsequenz einer europäischen Geisteshaltung. Zitat, die Atombombe ist ja nur erfunden worden, weil die Wissenschaft niemals an keiner Grenze Halt gemacht hat. Sie hat lebende Tiere seziert, immer wieder dieser Gedanke. Sie hat lebende Tiere seziert und überschritt damit die Grenze der Moral. Sie beleidigte das Fleisch. Und wer so das Fleisch beleidigt, der kann auch Atombomben bauen. Die Bombe ist Ausdruck und Produkt einer Erkenntnis, die, um noch einmal mit Leonardo zu reden, nicht durch die Sinne gegangen. Sie ist das Todesurteil, das die Menschheit über sich selbst verhängt hat, oder genauer, die Bombe macht das Todesurteil, das die Menschheit längst über sich gesprochen hat, für alle hörbar und wahrnehmbar. Die Bombe ist, wie Jahn bereits wenige Tage nach Hiroshima sagte, eine naturgegebene Konsequenz ihres, nämlich der Menschheit, Willens, das heißt ihrer Dummheit. Und mit Dummheit ist natürlich nicht der Mangel an intellektueller Beweglichkeit gemeint, den es ja nun im Übermaß gibt, sondern die Unfähigkeit, die Grundlagen der eigenen Existenz zu erkennen. Dummheit, das könnte Jahn übrigens genauso sagen wie jener christliche Märtyrer Dietrich Bonhoeffer, der übrigens dem Bürgermeister dieser Stadt nicht nur geistig, sondern auch verwandtschaftlich nahesteht. Wie es Dietrich Bonhoeffer mit dem sich Jahn ansonsten wohl kaum vertragen hätte, wie Dietrich Bonhoeffer das gesagt hat, nämlich Dummheit sei kein intellektueller, sondern ein menschlicher Defekt. Und Jahn hätte hinzugefügt, Dummheit ist Mangel an Herz. Und so traut Jahn der Menschheit auch nicht zu, dass sie auf die Dauer die Bombe unter Verschluss halten können. Denn dazu wäre ja nicht kalkulierender Intellekt, sondern Klugheit, also das Gegenteil von Dummheit, nötig. Am 17. August 1945 sagt Jahn daher den atomaren Rüstungswettlauf voraus, zu einer Zeit also, da nur die USA die Bombe besitzen und der Kalte Krieg sich noch nicht einmal in Umrissen abzeichnet. Jahn nimmt die Verzweiflung derer vorweg, die heute schreien möchten, um die Menschheit aufzuwecken und dabei doch, wie Karl Friedrich von Weizsäcker, wissen, dass wer schreit, als Narr abgetan wird. Zitat: Zu alledem erfinden die Zeitungsschmierer, womöglich auch noch Dichter und Philosophen, den täglichen erhabenen Einschläferungsartikel, nähren die passenden Leidenschaften und unterdrücken die unpassenden Wahrheiten. Automobilkönige versprechen einen Wohlstand wie noch niemals in der Welt. Ich fürchte allerdings, sagt Jahn 1947, dass es den Geschäftemachern mit all ihren Mitteln der Reklame gelingen wird, tatsächlich ein paar Jahrzehnte die Menschheit einzuschläfern, sodass sie ganz und gar vergisst, dass ihr Todesurteil gesprochen ist und die Vollstreckung nur aufgeschoben wurde. Ich fürchte diese faule Ruhe. Zitat Ende. Wir heute im Jahr 1984, die wir uns eher am Ende jener paar Jahrzehnte der faulen Ruhe fühlen, hören mit Betroffenheit eine Stimme, die uns vor 4 Jahrzehnten ziemlich exakt beschrieben hat, was wir seither erlebt haben. Das spricht für die Glaubwürdigkeit dieser Stimme. Trotzdem erinnern wir uns der Frage, die wir zu Beginn glaubten stellen zu müssen. Wie ist es möglich, dass ein Autor, dessen Werk eine solche Faszination durch Grausamkeit, Brutalität und Tod verrät, ein Autor, bei dem die Bilder des Todes manchmal in einer fast obszönen Genauigkeit gemalt werden, wie kann er mit solcher Hellsichtigkeit und solcher Unbeirrbarkeit gegen den Tod in der Gestalt der Bombe ankämpfen? Ich will hier eine Deutung versuchen, zu der Jonathan Schell mich ermutigt hat. Schell nennt das, was uns bevorstehen könnte, nämlich die Auslöschung der ganzen Menschheit, in Anlehnung an die Apokalypse des Johannes, den zweiten Tod. Dieser zweite Tod unterscheidet sich von dem, was wir als Tod erfahren, dadurch, dass er auch den Tod tötet. Denn da, wo Leben für immer ausgelöscht ist, verliert auch der Tod seine Funktion. Er stirbt mit dem Leben. Mir will scheinen, den frühen Jahren fasziniert der Tod als Teil des Lebens, als unbegreiflicher, grausamer, aber eben als Diener des Lebens. Und daher tritt er bei Jahren meist auf in Verbindung mit dem, was Leben steigert und kulminieren lässt, mit Liebe, Leidenschaft, auch sexueller Besessenheit. Und daher gilt ja auch der Vorwurf der Obszönität zu Unrecht, wie mir scheint, weniger seiner Darstellung des Todes als seinem Insistieren auf der Allmacht des Triebes. Vielleicht ist für Jahn der Tod, und meist sind es in seinem Werk ja jüngere Menschen, die ihn erleiden, vielleicht ist für ihn der Tod eine letzte abstoßende, nicht weiter zu steigernde Feier des Lebens. Was die Bombe mehr anzeigt als bewirkt, ist der Tod alles Lebens und damit auch der Tod des Todes, der zweite Tod. Jahn wittert diesen zweiten Tod schon lange in der Spaltung von Leib und Seele, in der Degradierung des Natürlichen zu dem, was Descartes schlicht die res extensae, die ausgedehnten Dinge, genannt hat, also die Materie. Jahn wittert den zweiten Tod in dem technokratischen Größenwahn, in dem der europäische Mensch seine natürlichen Lebensgrundlagen zertrampelt. Die Bombe hat diesen ziellosen Machtdrang auf den Begriff gebracht. Sie ist das zwingende Ergebnis der Tatsache, dass wir es versäumt haben, Zitat, uns zu bescheiden und menschlich einzurichten, Zitat Ende. Wenn wir uns nicht menschlich einrichten können, werden wir uns unmenschlich zugrunde richten, mit der Bombe schneller, ohne sie langsamer. Der natürliche Tod ist Teil des Menschlichen, in dem wir uns einzurichten haben. Der zweite Tod ist Ausdruck des Unmenschlichen, auf das wir uns eingelassen haben. Und deshalb besteht Jan darauf, Zitat, nicht die atomaren Kräfte an sich werden die Ursache für künftige Katastrophen sein, sondern die unzureichende Herzensbildung einer auf Vorteil und Macht bedachten Rasse. Herzensbildung, ein Ausdruck, der uns eher aus Heiratsanzeigen geläufig ist, meint bei Jan dies, nämlich die Fähigkeit, sich im Menschlichen einzurichten, sich zu bescheiden und damit auch mit dem Tod zu leben. Der Tod als rätselvolle Kehrseite des Lebens ist das Thema des frühen Jahres, der zweite Tod als Auslöschung alles Lebens und damit auch des Todes ist das Thema des späten Jahres. Schon 1932, als er die Aufgabe des Dichters in dieser Zeit behandelt, mag er eine Ahnung gehabt haben von den zwei Toden. Als er nämlich Georges Bernanos zitiert, den glühenden französischen Katholiken, der wohl von Ähnlichem umgetrieben war. Zitat Bernanos. Nur jenseits des Lebens herrscht vollkommenes Schweigen. Durch den winzigsten Spalt bricht und strömt die Wirklichkeit ein und erreicht ihren alten Pegelstand. Ein Zeichen schon erinnert uns, ein ganz leise geflüstertes Wort weckt eine versunkene Welt wieder auf und ein Duft, den man einst atmete, ist hartnäckiger als der Tod. Die Wirklichkeit, das Leben, könnten noch hartnäckiger sein als das Nichts des zweiten Todes. Jedenfalls die Kräfte, die uns dem zweiten Tod zutreiben, werden es nicht leicht haben, denn durch den winzigsten Spalt bricht die Wirklichkeit ein, strömt Leben dahin, wo der Tod eine Lücke ließ. Seltsam, dass da, wo Hoffnung aufkeimt, Jan sich mit dem Christen Bernanos trifft. Meine Damen und Herren, ich habe den Auftrag, über Jan als Ökologen und Kämpfer für den Frieden zu sprechen. Pazifisten hat es zumal nach dem Ersten Weltkrieg gar nicht wenige gegeben. So etwas wie ökologische Sensibilität gab es auch, allerdings selten in dieser Zeit. Wer damit begabt und geschlagen war, wurde rasch in die Sektiererecke abgedrängt. Und vielleicht hat Jans Temperament denen die Arbeit erleichtert, die zu bestimmen pflegen, was normal und was abseitig ist. Was Jan heute so brandaktuell werden lässt, ist nicht, dass er Pazifist war, nicht einmal, dass er Ökologe war, sondern dass bei ihm beides zusammenlief. Jan war Pazifist, weil er Ökologe war. Naturapostel gab es auch in den 20er Jahren und noch mehr in den 30er Jahren. Aber sie schwärmten meist vom reinrassigen Blut und vom heiligen Heimatboden, für den zu kämpfen und zu fallen die Ehre des Mannes ausmachen. Natur, das war oft eher ein Stichwort von rechts bis hin zu Mathilde Ludendorff. Und es war dann oft verbunden mit militärischer Großmannssucht. Jan, und das ist das aufregend Moderne an ihm, sieht in der Entwürdigung des Tieres zur bloßen Sache, zum Gerät, denselben Geist am Werk, der die Massenschlechtereien möglich macht, die wir Kriege nennen. Und da fügt sich dann alles zusammen, was über Landwirtschaft und Medizin, über Bürokratisierung oder auch über den Krieg zu sagen hat. Und überall und in alledem wird für Jan sichtbar, dass der europäische Mensch sich nicht menschlich einzurichten vermag. Noch ein paar Kostproben, um zu zeigen, wie modern dies ist. Je natürlicher, je humaner, je weniger abstrakt die Landwirtschaft betrieben wird, desto widerstandsfähiger wird sie gegen Krisen, die sie bedrohen können. Das ist eine Erkenntnis, genau 50 Jahre alt, die heute reichlich spät manchen Landwirten dämmert. Was Jan zur modernen Schulmedizin zu sagen hat, erinnert an Ivan Illich. Zitat: Die eine medizinische Schule würde dem armen Kranken die Milz ausreißen, die andere ihm eine Schweinerne dazugeben, die dritte würde alles mit Medikamenten versuchen und heilen würde ihn keine, aber alle sind Autoritäten. Zitat Ende. Als er 1953 erklärt, er habe zwei sogenannte Weltkriege erlebt und empfinde, dass der dritte bevorsteht, leitet er dies folgendermaßen ein. Eine Zeit lang mögen seine, des Menschen, Waffen, Geräte gegen bedrohliche Tiere gewesen sein. Seit langem schon sind sie gegen ihn selbst gerichtet. Er hat das Licht ja erfunden, die Sprache, die ihn mit den Jahrtausenden verbindet, in der Musik die Sequenz, in der die Zeit als Dimension des Lebens empfunden wird. Aber er hat keine Erfahrung gesammelt, die es ihm ermöglicht, sich häuslich auf der Erde einzurichten und seine Ehrgeize zu beschränken. Krieg wie Naturzerstörung sind die direkte Folge der Unfähigkeit, sich häuslich auf der Erde einzurichten. Und die Atombombe ist Ausdruck einer geistigen Gewalttätigkeit, die nicht ruht, bis auch das Atom zum Werkzeug des Menschen wird. Jan hat wenig Hoffnung, dass eine politische Elite, die ja nur herrschen kann, wenn sie in den Kategorien der Macht denkt, die Anwendung der Bombe verhindern kann. Zitat: Wir stehen vor der grausigen Tatsache, dass eine Elite, die bestimmte Erkenntnisse hat, keine allgemeine Vernunft vermitteln kann. Die Macht liegt bei denen, die sie, die Bombe, notfalls anwenden wollen und nicht bei denen, die sie unter allen Umständen als widersinnig und widergeschichtlich verwerfen. Widergeschichtlich will wohl heißen, dass die Bombe ein Ausdruck der Tatsache ist, dass Menschen sich nicht mit dem abfinden wollen, was von ihrer Geschichte her dem Menschen zugeteilt ist. So wie Jahn den Nazis entgegenhält, man könne nicht Nationalismus predigen in einer Welt, in der es Giftgas gibt, so findet er nach 1945 in einer Welt der Bombe, dürfe es Kriege nicht mehr geben. Wer heute Krieg noch als Möglichkeit hinnimmt, muss sich von Jahren die Frage gefallen lassen, Zitat, warum man dabei beharrt, den Beweis anzutreten, dass die Schöpfung sich irrte, als sie den Menschen schuf. Dieses Wort stammt aus seinem Todesjahr. Meine Damen und Herren, an guten Analysen fehlt es uns heute nicht. Dass es Menschen gab, die schon vor einem halben Jahrhundert ahnten, was wir uns heute mühsam klar machen, mag unsere Analysen erhärten. Hoffnung keimt daraus nicht. Und Jan weiß sehr wohl, dass Menschen, wenn sie sich denn auf dieser Erde häuslich, also menschlich einrichten sollen, ohne Hoffnung nicht leben können. Er weiß auch, dass die menschliche Geschichte nicht zu Rate ziehen darf, Zitat, wenn man sich eine Spur von Hoffnung bewahren will, dass wir auch weiterhin davonkommen. Zitat Ende. 1958, als er den Kampf dem Atomtod unterstützt, gesteht er, Zitat, unsere Hoffnung ist nur noch ein kleines Feuer. Und worauf beruht sie, wenn nicht auf geschichtlicher Erfahrung oder rationaler Analyse? Jan gibt die Antwort, dass die Seele des Menschen als nicht konstant erkannt worden ist, ist nicht unser Unglück, sondern unsere Hoffnung. Wir wollen sie umbauen und befestigen gegen die Sturmflut rationaler Katastrophen, was Herr Sandig schon zitiert hat, sie wieder einfügen in das harmonikale Gebäude des Daseins. Sturmflut rationaler Katastrophen. Eine höchst überraschende Formulierung. Das meint wohl eine Reihe von Katastrophen, die der durch Herrschaftswahn korrumpierten Ratio entspringen, einer Ratio, die zunehmend in Irrationalität umschlägt. Und dagegen stellt Jahn die Seele als das, was eben doch sich verändern, lernen kann, was sich schließlich doch noch in das harmonikale Gebäude des Daseins einfügen lässt. Und an dieser Stelle trifft sich das politische Engagement Jahns mit seinem dichterischen Werk. Schon 1932 fasst Jahn die Aufgabe des Dichters so. Zitat, der Künstler muss jenseits der Abgrenzungen und Moralzäune ein Verkünder des Schöpfungsprinzips sein. Er muss es notfalls mit Zähnen und Klauen gegen Dogmen, Gerechtigkeiten und Gefängnismauern verteidigen. Es gibt keinen Künstler, der diesen Namen verdient, der nicht gleichzeitig Harmoniker wäre. War Jahn ein Harmoniker? Sein Werk lässt zuerst einmal ganz anderes vermuten. Da herrscht nicht Harmonie. Da tun sich Abgründe auf und doch verstehen wir heute eher, was Jahn mit Harmonie, mit dem harmonikalen Gebäude des Daseins meint. Dieses Gebäude hat nichts Idyllisches an sich. Da frisst in der Tat ein Tier das andere auf. Da vernichten sich Menschen von elementaren Leidenschaften getrieben. Und doch ist da eine Ordnung, die erst der menschliche Geist in seiner Hybris gefährden kann. Gewiss, ein Fuchs frisst hunderte von Mäusen und niemand soll sich einbilden, hier sei kein Schmerz und kein Leiden im Spiel. Und der Fuchs in unseren Breiten ohne natürlichen Widersacher verreckt als Opfer der Tollwut unter unsäglichen Schmerzen. Aber weder ist es dem Fuchs je gelungen, und wird es ihm je gelungen, ganze Mäuserassen auszurotten, noch hat je eine Krankheit oder ein mächtigerer Feind den Fuchs ausrotten können. Auf solche Gedanken kommt allenfalls der Mensch, wenn er Glück hat, ohne Erfolg. Wir würden heute wohl sagen, der Mensch sei Teil eines Naturzusammenhangs, den er nicht missachten darf, eines ökologischen Gesamtgleichgewichts, das ihn trägt und mit dessen Zerstörung er sich selbst zerstört. Im harmonikalen Gebäude des Daseins hat alles seinen Ort, auch wenn es uns hässlich, grausam, schädlich, unsinnig vorkommt. Der Mensch ist das Tier, das die Freiheit hat, sich bewusst in dieses Gebäude einzufügen oder dieses Gebäude einzureißen. Symbol dieser Macht ist die Bombe. Aber der Mensch fände und findet auch andere Instrumente, denen dieses Gebäude nicht standhält. Die Kraft, die dem Menschen, dem der Barmherzigkeit fähigen Tier, im harmonikalen Gebäude des Daseins Wohnrecht verschafft, ist das, was Jahn das Herz nennt. Und darauf setzt er seine Hoffnung. Zitat: Der vollkommen hoffnungslosen Lage, wie sie allmählich geworden, steht nur eine rettende Kraft entgegen, die Gewalt des menschlichen Herzens, die allein auf dem Boden der Urnatur gesunder und gerechter Sinne wächst. Diese Kraft allein kann offenbar den Menschen lehren, sich auf dieser Erde häuslich einzurichten und nur dann ist er zu retten. Meine Damen und Herren, auch wer der menschlichen Vernunft mehr zutrauen sollte als Herrn Senijan, auch wer Kraftquellen zu kennen glaubt, die nicht einfach mit der Gewalt des menschlichen Herzens beschrieben sind, auch wer meint, das Werk Jahns lasse wie alles Menschenwerk viele Fragen offen, der wird zugeben müssen, hier hat einer mehr gesehen, mehr an Wirklichkeit wahrgenommen und deshalb wohl auch mehr gelitten, als dies Menschen sonst zugeteilt ist. Wir haben Grund zum Dank. Yeah.